Servus und herzlich willkommen in einem neuen Video der Mission Money. Ja, einiges los im Moment überall auf dem Globus. Handelsstreitereien, wir bekommen eine neue Regierung. Es gibt einen wunderbaren Koalitionsvertrag. Darüber müssen wir gleich ganz viel reden. Da haben wir uns natürlich einen Liebling geholt, weil er so viel klare Kante zeigt und immer auch den Finger in die Wunde legt, wenn es denn nötig ist. Und darauf freue ich mich sehr. Frisch zugeschaltet aus dem hohen Norden, der ehemalige Chefvolkswirt der Bremer Landesbank und heute Chefvolkswirt der Netfonds AG, Herausgeber auch des Hellmeyer Reports. Ich sag's gleich vorneweg, kostenlos zu holen. Da können wir unten wie immer den Link mit reinpacken. Ich sag Moin, Volker Hellmeyer.
Ich sage auch Moin Moin oder Servus. Ich freue mich auf das Gespräch und ich freue mich auf dich.
Ich mich auch, mein Lieber. Schön, dass wir uns zumindest online heute mal wiedersehen. Ja, lass uns mal eben erstmal mit den USA natürlich anfangen, weil es doch das größere Thema ist. Über Deutschland werden wir natürlich nachher auch noch sprechen. Jetzt haben wir ein Aussetzen der großen Zölle in den USA vorübergehend für 90 Tage. Da kann man sagen, da ist er aber schnell eingeknickt. Wird denn jetzt alles gut?
Ich sehe das vollständig anders. Und lass mich das erklären. Wir müssen ein bisschen Historie machen. Es gibt bei allen Unterschiedlichkeiten der Präsidenten Obama, Biden, Trump eine Kontinuität seit 2013. Und das ist die Vorbereitung der USA auf eine Zeit, wo der Dollarstatus nicht mehr vergleichbar ist mit dem, den wir aus der Vergangenheit kennen. Und es begann damit, dass man die Welthandelsorganisation WTO, das ist das Wichtigste, was es im globalen Handel gibt, weil es schafft die Rechtssicherheit. 163 Länder von 193 haben sich der Rechtsprechung unterworfen dort. Und das schafft die Rechtssicherheit im internationalen Handel. Und die Schiedsgerichtshöfe sind durch die USA unter der Präsidentschaft Obama begonnen, unter Trump 2019 beendet, zerstört worden. Das heißt, wir haben internationales Recht, aber das kommt nicht mehr zur Anwendung. Und das ist die Grundlage für alle Wirtschafts- und Finanzkriege und die Zollpolitiken der USA. Und es geht um das größere Ziel der Reindustrialisierung der USA, weil man weiß, man wird sich diese Außenhandelsdefizite so im Durchschnitt 70, 80 Milliarden, jetzt im Vorwege der Zollpolitik etwas höher, aber das sind so die Größenordnung 70, 80 Milliarden, auf Dauer nicht leisten können. Man wird sich die Haushaltsdefizite nicht leisten können. Und alles, was jetzt passiert und eigentlich was seit 2013 passiert, zielt darauf ab. Da gibt es also eine Kontinuität. Jetzt reden wir über Trump. Als er eingeknickt? Nein. Das ist doch seine Methodik. Ich habe das mal gelernt bei der Bundeswehr. Ich habe gedient, Herr Habeck und Herr Hofreiter, bei der Bundeswehr-Methodik an der Wirtschaftsakademie Kiel. Und seine Methodik ist, Disruption auszuüben. Und in dem Moment, wo die Dinge nicht ganz so laufen, wie er sich das vorstellt, und das ist mit den Gegenzöllen aus China der Fall, was macht er? Dann rudert er zurück. Er hat also einen flexiblen, pragmatischen Ansatz innerhalb dieses Politikansatzes und verliert das Ziel dabei nicht aus Augen. Das ist das, was hier passiert. Und das ist extrem berechenbar. Das erstmal dazu. Und ich freue mich natürlich auch über diese 90 Tage. Denn, und jetzt treffe ich eine Prognose. In 90 Tagen sieht die Welt anders aus. Dann wird der größte Teil der Zollpolitiken beordnet sein. Und dann weiß auch die Realwirtschaft wieder, worauf man sich einstellen muss. Und sie wird flexibler sein, als viele sich das vorstellen. Unternehmen sind flexibler, anders als Staaten. Grundsätzliches, Ausnahmen bestätigen die Regel. Argentinien, Milei und jetzt auch Trump, die Reformpolitik. Das ist schon Aristoteles, von dem ich immer spreche. Also von daher gehe ich davon aus, dass wir, wie gesagt, ein anderes Setup in der Weltwirtschaft haben werden in 90 Tagen. Eins, auf das man sich aber international einlassen kann. Es wird Verlierer, Gewinner geben. Die USA werden am Ende ein Gewinner sein, sage ich heute schon. Weil darum geht es in den USA, eine Situation zu schaffen, Industrien anzuziehen, Profitabilität der Unternehmen zu erhalten. Und deswegen genau auch das jetzt, wo es zwickte im IT-Sektor, Laptops, Halbleiter etc. pp., Handys. Da wird sofort reagiert und das ist interessenorientierte Politik, etwas, was man in Europa nicht kann. Also für mich ist das Ganze nicht so überraschend und ich freue mich auf die Zeit danach, denn einen Punkt möchte ich noch machen. Trump hat in Teilen recht. Die USA sind im internationalen Vergleich, was Handelshemmnisse anbetrifft, sehr moderat aufgestellt gewesen gegenüber anderen Wirtschaftsregionen und da hat er einen Punkt, dass man das neutralisiert und dann ist eventuell im Nachgang in 90 Tagen plus die Welt eine bessere für nachhaltiges Wirtschaften, als es jetzt mit den tarifierenden und nicht tarifierenden Handelshemmnissen war. Mhm. Das ist eine Chance. Sag nicht, dass es so kommt, das ist eine Chance.
Gut, man könnte natürlich, es ist ja immer der Einwand an der Stelle, gerade wenn wir über die Handelsbilanzüberschüsse reden, natürlich auch sagen, es ist halt natürlich ein Land, das maßgeblich konsumiert und auf Pump lebt und halt die Produkte aus dem Rest der Welt haben möchte. Und der Rest der Welt ist halt nicht so konsumgetrieben. Da können wir ja eigentlich auch erstmal nichts für.
Vollkommen richtig. Und es ist außerdem auch eine bewusste Politik der USA gewesen. Das heißt, die Loyalität innerhalb des Westens zum Beispiel oder auch auf globaler Ebene wurde zum Teil erkauft, indem man Handelshemmnisse dieser Länder akzeptierte, aber dafür die Loyalität in der Geopolitik bekam. Das war ein Trade-off. Nur jetzt, wo sich Geopolitik vom unilateralen System sukzessive zum multilateralen entwickelt, entfällt natürlich diese Motivationsgrundlage in Washington, dem so weiter zuzusehen, sondern dann muss dort eben auch was verändert werden. Und ich glaube, dieses große Spiel, das ist jetzt eine Abstraktion, wir schauen von oben darauf, das wird von den wenigsten im aktuellen Diskurs erkannt, sondern man schießt sich ein auf kurzfristige Aspekte dieser ganzen Krise und interpoliert daraus dann Meinung.
Mhm. Kann der Rest der Welt von dieser Art Politik machen lernen? Also wenn wir jetzt mal gerade uns Europäer nennen.
Also die solche Politik wie die USA kann man sich leisten, wenn man militärisch im westlichen Sektor dominant ist. Das gilt nicht für Europa. Die kann man sich leisten, wenn man im Finanzsektor dominant ist, und das sind US-Banken und eigentlich britische Banken, über die Future-Märkte, die also über Wohl und Wehe von Märkten entscheiden können. Das kann man sich leisten, wenn man Geheimdienste hat, die auch wirklich wie Geheimdienste arbeiten und so viel Wissen über Drittländer und deren Protagonisten haben, dass sich hier vielleicht ab und zu auch erfolgreich Druck ausüben lässt. Und alles das hat Europa nicht.
Aha, also müssen wir uns seiner Meinung nach einfach quasi fügen.
Nein, muss man nicht. Also wir sind natürlich wirtschaftlich ein riesiger Raum. Aber was fehlt, ist die Homogenität. Wir sehen immer wieder, dass sich das Flanken aufbrechen. Das hat übrigens mit dem unprofessionellen Erweiterungsprozess Europas zu tun. Wir haben also hier immer wieder Länder reingelassen, die Bedingungen nicht erfüllt haben. Von den 12 Ländern in der Osterweitung hat eins die Bedingungen erfüllt. Und das fällt einem dann eben irgendwann auf die Füße. Und da liegt eins der großen Probleme. Das nächste Problem, und das Problem, das sich daraus ergibt, ist, wir haben unterschiedliche Wirtschaftsmodelle auch innerhalb Europas. Deutschland hat einen sehr starken industriellen Sektor, andere weniger. Frankreich achtet sehr stark aus nationalen Gesichtspunkten auf Agrarindustrie. Das heißt, wir sind ein hochpotenter Chor mit vielen Stimmen, aber mit der Chorleitung klappt das nicht so ganz, um das mal so rum auszudrücken. Und damit haben wir eine relative politische Impotenz. Und diese Impotenz wird ausgenutzt durch Drittländer, keine Frage.
Hm. Was wäre denn der Ausweg aus dieser ganzen Handelskrieg-Streiterei?
Also das Erste ist, dass man mal erkennt in Europa, was hier eigentlich wirklich passiert. Und ich habe es eingangs dargestellt, dass man es in einem anderen Kontext sehen muss. Erste, zweite, dritte, vierte, fünfte Abstraktionsstufe. Und dann erkennt man plötzlich auch die Interessenlagen. Das ist der eine Aspekt. Der zweite Aspekt ist, man sollte vielleicht mal aus der Historie von Otto von Bismarck lernen, dass ein diplomatischer Umgang auch mit Personen, die man nicht so mag, besser ist als ein der Symbolpolitik, wo man laut von den Mikrofonen herumschreit und andere Leute diskreditiert oder angreift. Genau das hat Gesamteuropa seit 2015 gemacht, durchgehend bis heute. Und das ist keine gute Basis für erfolgreiche Verhandlungen mit einer solchen Regierung. So, also vielleicht mal überdenken und etwas Demut üben. Der nächste Punkt ist, sich so aufzustellen, dass man sagt, okay, wir haben auch was anzubieten. Und da fand ich Frau von der Leyen gut für den Industriebereich. Nullzölle, das wird aber nicht reichen. Die USA legen sehr viel Wert auf den Agrarsektor. Da haben wir ein Problem mit Frankreich. Wir müssen also sehen, dass wir ein Angebot haben, das unsere Interessen wahrt und auch den Interessen der USA in Teilen entgegenkommt. Also, und da, ich erwarte, dass wir dort auch eine Lösung bekommen. Das heißt, die Zölle, die jetzt im Raum stehen, werden meines Erachtens nicht die Zölle sein, die wir am Ende in 90 Tagen haben werden. Und das sind aber grundsätzliche Dinge. Wir müssen unseren Ansatz der internationalen Außenpolitik vollkommen neu denken. Wir müssen erst mal sehen, wo stehen wir? Machen wir es mal ganz deutlich. Europa verzwergt im internationalen Vergleich immer weiter. Die letzten beiden Jahre Wachstum in der Weltwirtschaft 6,5%. Die Eurozone bringt es auf 3,5. Also das ist schon mal nicht so überzeugend. Wenn wir uns Deutschland anschauen, wir waren in der Zeit minus 0,5. Also das ist katastrophal, was hier passiert ist, eine Verzwergung. Das heißt, ein Land, das für eine Region, Wirtschaftsregion, die verzwergt, hat außenpolitisch auch immer weniger Hebeleffekte, Leverage nennt man das im Englischen. Der zweite Punkt ist, wir müssen mal schauen, wo stehen wir eigentlich in der in den Innovationsfragen. Da gibt es das ESPE-Institut in Australien. Die haben jetzt das Wissenschaftsfeld erweitert auf 64 Wissenschaftsfelder, die für die Zukunft von tragender Bedeutung sind. Und hier bitte alle genau hinhören. 64 Felder. Deutschland, wir gehen die Älteren unter Ihnen, werden sich erinnern, 1914, Juli, vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs, führte Deutschland in 90% der Wissenschaftsfelder und deren industriellen Anwendung. Und stellte übrigens in den Naturwissenschaften überwiegend die Nobelpreisträger. Heute, bei diesen 64 Wissenschaftsfeldern, kommt Europa nicht vor. Die USA führen in 7 von 64 Feldern und in 57 Feldern führt China. Das sind knapp 90%. Und auch dazu jetzt nochmal, spionieren tun wir jetzt in China, nicht die bei uns. Sie können das bei Gender-Themen machen, keine Frage, da gibt es viel hier zu eruieren. Aber in den Themen, wo es drauf ankommt, nein. Und jetzt auch aus der Sicht Amerikas, schauen wir nochmal anders darauf. Europa hatte vor 20 Jahren in den Top 100 Unternehmen noch eine zweistellige Zahl von Unternehmen. Wenn wir noch weiter zurückgehen, 30, 40 Jahre, waren viele, viele europäische Unternehmen weltweit führend. Wir finden heute so gut wie nicht mehr statt. Und damit nimmt auch das geopolitische Interesse an solchen Regionen ab. Und diese Dinge müssen wir erstmal begreifen und sagen, okay, daraus ergibt sich eine To-Do-Liste für Europa, um wieder die politischen Hebeleffekte entwickeln zu können, die wir aus der Vergangenheit her kannten. Wir leben noch in der Wahrnehmungsblase. Hier wird den Leuten gesagt, chill dich zum Erfolg. Tut mir leid, das funktioniert nicht. Und das sehen wir in den Regionen, wo man andere Wege geht, jetzt USA, auch Reform, weniger Bürokratie, weniger Steuern, mehr fossile Brennstoffträger, üppiges Energieangebot, genügend, eine nachhaltige Versorgungssicherheit. Das sind die Regionen, wo die Wirtschaft hingeht, wo Zukunft stattfindet und da, wo man sagt, nein, wir gehen ganz andere Wege in esoterischer Manier, dort wird man verlieren. Und das sehen wir an den harten Zahlen, Daten, Fakten. Die kann man weiter ignorieren, in Brüssel, in Berlin, in Paris, in Rom oder sonst wo. Aber sie holen uns ein.
Vielleicht werden wir ja irgendwann Yoga-Weltmeister oder so. Wer weiß das schon.
Auch nett. Nice to have.
Der Engländer. Aber auch nicht, genau. Genau, jedem Tierchen sein Bläsierchen, sagte meine Oma immer. Jetzt hatten wir natürlich in diesen ganzen Hin- und Her-Streitereien auch in den USA immer wieder die große Rede davon, dass der Peak des US-Exceptionalism überschritten ist und wir uns da in einen langfristigen Abwärtstrend sehen. Würdest du das auch so sehen oder ist das jetzt halt viel Geplänkel aus der Aktualität und der Hektik heraus und in ein paar Jahren gehen wir zurück zu Business as usual?
Also hätten wir weiter die Biden-Administration, hätte ich gesagt, ja. Oder Kamala Harris. Es geht weiter beim Verlust des American Exceptionalism. Mit Trump sehe ich es differenziert. Und da reden wir jetzt nicht, dass es vorbei ist, sondern dass sie die Chance wahrnehmen, ihr Schicksal neu zu definieren. Und zwar eben durch Leistungsertüchtigung, durch Reformen, indem man den Industriestandort wieder aufbaut, indem man den Mittelstandsbauch dadurch versucht wieder zu generieren, also einen gewissen Stabilisator innerhalb der Gesellschaft. Daraus ergibt sich dann auch wieder Bildungsbürgertum in der Tendenz. Da haben die USA auch noch viel zu tun. Es sind jetzt die Anfänge gesetzt eines Leistungsertüchtigungsprogramms der USA, die die Chance eröffnet, dass man nicht unbedingt die Rolle der Vergangenheit aufrechterhalten kann, dass man aber den Verfall, so wie wir ihn kannten, stoppen kann. Das ist es. Und Europa ist noch überhaupt nicht bei der Erkenntnisstufe angekommen, dass das notwendig ist. Wenn wir sehen, die Herausforderungen, die uns aus dem globalen Süden hier, vor denen wir stehen, dort ist man bildungshungrig. Da redet man nicht von einer 5-4-Tage-Woche, sondern da freut man sich zu arbeiten. Man will arbeiten, weil man gewinnen will, weil man sein Leben verändern will, positiv verändern will. Wir wollen eigentlich ja nicht mal positiv verändern, sondern wir wollen das Niveau halten. Das ist schon der vollkommen falsche Ansatz. Wer nur das Niveau halten will, der verliert am Ende, weil die anderen wollen gewinnen. Das ist Das sind kommunizierende Röhren und das müssen wir, glaube ich, erst mal wieder begreifen, dass man hier in Wettbewerben steht, nicht mit Frankreich, Italien oder sonst wem, sondern mit der Weltwirtschaft. Und dort verändern sich täglich die Determinanten und nicht zu unseren Gunsten. Und das, ich mache mir keine Sorgen um die Welt. Die Weltwirtschaft wird weiter rundlaufen, weil der Hunger da ist auf Erfolg. Was Europa macht, was insbesondere Deutschland macht, das ist eine andere Frage. Aber daran wird die Welt nicht zugrunde gehen.
Ich habe gerade vorhin, weil du das gerade so angesprochen hast, stand ich unten vor der Haustür beim Rauchen. Ich rauche ja noch, du ja auch.
Ja.
Und da war ein Handwerkerauto, so ein großer Sprinter. Und da stand ihn also wirklich so über die komplette Breite, wir suchen Mitarbeiter und ihn ganz fett, aber wirklich in dieser Größe, 4-Tage-Woche. Ja, das ist die Art des Mitarbeitergewinnungsprogramms.
Also ich erlebe es auch woanders. Ich bin mit einem Mittelständler im Metallbau sehr gut bekannt und er sagt, er sucht händeringend Leute oder suchte, das hat sich in den letzten Wochen geändert, suchte Leute und dann kamen da junge Leute an, die hatten an sich die Grundvoraussetzung, ja, 4-Tage-Woche, ich bestimme, wann ich arbeite und er hat dann noch ein Auto angeboten und sonst was. Aber er sagt, wie soll ich denn meine Aufträge abarbeiten, wenn ich gar nicht weiß, wann wer da ist? Der eine will montags, der andere dienstags. Das sind ja, daran merken wir, diese jungen Leute haben überhaupt keine Vorstellung, wie Wirtschaft eigentlich funktioniert. Und dass man Verlässlichkeit braucht, dass man eine gewisse Disziplin braucht, um die Ziele des Unternehmens zu erreichen. Und damit erreiche ich auch meine privaten eigenen Ziele. Also das ist im Moment, wir haben eine gewisse Diskonnektivität zwischen Ego und Gemeinsinn und Funktionsweise von Wirtschaft.
Am Wochenende habe ich gerade eben gelesen, würde mich mal interessieren, was du dazu sagst, Ray Dalio, ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, gab ein größeres Interview am Sonntag und meinte, er ist, weil ja viel diskutiert wird, kriegen wir vielleicht in den USA eine Rezession oder wird es nur eine Stagflation mit den ganzen Zöllen, da können wir auch da gleich noch drauf angehen, dass das eigentlich seine kleinste Sorge ist. Seine größere Sorge ist, dass durch diesen Handelskrieg, den wir da quasi jetzt gerade lostreten, gepaart mit den extrem hohen, natürlich auch amerikanischen Schulden, dem Aufstieg der Emerging Markets, dem Machtstreben, tatsächlich eine andere Weltordnung bekommen, die eher konfliktgetrieben sein wird, weil es eben nicht mehr die wirtschaftliche Weltordnung ist nach amerikanischer Lesart, wie wir das eben seit dem Zweiten Weltkrieg gewohnt sind. Diese Sorge würdest du teilen, vermute ich.
Also ich sehe, man kann es als Sorge sehen, als Risiko und es ist ein Risiko, insbesondere für die, die wir an der alten Ordnung festhalten wollen. Für den globalen Süden ist es eine Chance. Dort möchte man sich weiterentwickeln und man möchte nicht mehr vom Westen immer drangsaliert werden und auch missbraucht werden. Wie häufig haben wir Länder gebraucht und in dem Moment, wo der Gebrauchsnutzen für uns vorbei war, haben wir sie fallen lassen. Und davon hat der globale Süden die Nase voll. Und man organisiert sich jetzt eben auch. Nochmal, der globale Süden steht Basiskaufkraftparität bei rund 70% der Weltwirtschaft. Wir noch bei 30. 1980 hatten wir 80%. Da sehen wir schon die Veränderungen. Und sie wachsen doppelt so schnell. Also sie gehen Richtung 80% perspektivisch. Und dann lässt man sich nicht mehr sagen, was man zu tun hat. Das ist der entscheidende Punkt. Und jetzt sehen wir, dass man, früher stand jedes Land alleine gegen den Westen, war eine Verliererposition per Definition. Es hatte gar keinen Sinn anzutreten. Und heute sehen wir eben, dass man sich organisiert über BRICS. Das sind nicht so stringente Veranstaltungen wie bei uns, die Europäische Union oder auch militärisch die NATO. Nein, aber man vertritt gemeinsam Interessen. Man baut eigene Strukturen auf, Organigramme mit New Development Bank als Alternative zum IWF, Asian Infrastructure Investment Bank, Alternative zur Weltbank. Und ist dabei sehr, sehr erfolgreich. Macht jetzt Zahlungssysteme. China bringt jetzt sein Zahlungssystem zu 7 weiteren Asienstaaten und in den Nahen Osten hinein. Das sind alles Emanzipationsprozesse, weil man will nicht mehr vom Westen diese Abhängigkeit, die man aus der Vergangenheit kennt. Und das ist für diese Länder eine Chance. Und das Tollste ist, Peter, letztens hat es, das ist, glaube ich, jetzt 2 Wochen her, bitte nicht festnageln am Termin, China und Indien führen Gespräche, um die Dissonanzen, die ja sehr ausgeprägt waren, in den Griff zu bekommen und stärker miteinander zu kooperieren. Das fiel hier vollkommen im Nachrichtendschungel unter den Tisch. Okay. Das ist eine dramatische Meldung, weil wenn Indien und China mehr Gemeinsamkeiten entwickeln, dann noch mit Russland, dann kann ich nur sagen, dann entsteht da ein Kraftzentrum, das man auf keinen Fall unterschätzen sollte. Da sind wir noch nicht, ganz deutlich. Das ist ein langer Weg, mit Sicherheit. Aber es zeichnet sich ab, es ist zumindest auch hier eine Chance. Ich sehe dem sehr, stehe dem positiv gegenüber. Und lass mich jetzt einfach noch mal was Positives reinbringen auch für Europa. Die Bundesrepublik Deutschland war ja klasse. Gehörte zum Westen seit 1949 und so bis 2012 galten wir im gesamten globalen Süden bei Schwellenländern, Entwicklungsländern, Emerging Market Ländern, galten wir als ehrlicher Makler in Konfliktfällen mit dem Westen. Das heißt, wir gehörten dazu, aber waren ehrlicher Makler. Wir haben nicht in deren Kultur reingequatscht, das sind ja alles neue Moden, sondern wir haben diese Länder akzeptiert, die Kulturen akzeptiert, also echte Toleranz geübt vor diesem Hintergrund. Und das öffnete unsere Wirtschaft vor Ort Tor und Tür. Und seitdem wir das nicht machen, sind das wirklich eine 180-Grad-Kehre, sind wir vollkommen runtergefallen. Wir werden nicht mehr ernst genommen. Und das ist für den Industriestandort Deutschland, je nachdem, ob wir nach nominalen Dollars oder nach Kaufkraftparität gehen, haben wir einen dritten oder fünften Platz in der Weltwirtschaft. Aber wir können faktisch mit unserer Politik die ökonomischen Interessen unserer Unternehmen nicht mehr vertreten, weil wir nicht ernst genommen werden. Das ist ein Drama. Das ist für viele ein Softspot. Das ist aber kein Softspot. Das ist ein ganz harter Spot, um überhaupt die grundsätzlich Zugang zu Märkten zu haben. Ob man dort als Gegner, Feind, kulturell, ökonomisch oder als Partner wahrgenommen wird. Und es ist zum Haare raufen. Ich glaube, meine grauen Haare und die Ausfallenden kommen daher, weil es ist eine intellektuell sehr überschaubare Politik.
Hm. Würdest du mitgehen, dass die USA, wenn Trump jetzt so weitermacht, gerade mit diesen Handelskonflikten, sich so ein bisschen auch isolieren vom Rest der Welt, was ja auch, wenn man es erkennt, durchaus eine Chance wäre, denn auch da gibt es jetzt quasi in jeder Ecke des Planeten, sogar bei uns, sehr viele, die da plötzlich wach werden und sagen, ach, vielleicht sollten wir einfach mit allen anderen halt gucken, dass wir mit dem wieder auskommen.
Also die USA sind so wie China im Moment nicht ersetzbar in der Weltwirtschaft. Und das gibt Donald Trump aufgrund der größten Vorteile, Skaleneffekte, Vorteile. Aber, und jetzt reden wir Tacheles unter mittellangfristigen Gesichtspunkten. Wie gesagt, die USA haben die Chance, sagte ich eingangs, ihren Status ein Stück weit zu erhalten. Das Risiko ist, wenn man solche Politiken wie unter Donald Trump latent durchführt, dann verliert man das Vertrauen des Rests der Welt. Da will jeder im Grunde genommen einen Bogen drum machen. Das geht jetzt nicht, weil die USA sind essentiell als Absatzmarkt oder Bezugsmarkt auch. Aber die Tendenz wird dahin gehen, wenn das eine dauerhafte Veranstaltung ist und man nicht auf belastbare Terms of Trade, Handelsbeziehungen kommt, dass die USA verlieren werden, ja. Also wenn ich verantwortlich wäre in der europäischen Politik, und wir wollten uns ja nicht abhängig von China und Russland machen, wir haben jetzt die größte Abhängigkeit von den USA, die jemals gemessen worden ist, dann stellt sich vor den Unsicherheiten die Frage, ob das eine smarte Politik war oder ob man nicht vielleicht doch hätte Herrn Hellmeyer folgen sollten, sich multilateraler aufzustellen. Dafür wurde man damals dann ja kasteit in den deutschen Medien und auch von der deutschen Politik. Danke für nichts an dieser Stelle. Also ob diese Politik so smart war, steht eben im Moment zur Disposition. Nehmen wir die aktuellen Handelsströme. Am Tag, wo wir heute das aufnehmen, hat das Statistische Bundesamt die Zahlen gebracht. Wir haben noch nie so viel in die USA exportiert wie derzeit. Und damit ist die Abhängigkeit von diesem Markt hoch. 161,3 Milliarden Euro waren es 2024 bei 91,5 Milliarden Importen. Also von daher, wir sollten uns global multilateral aufstellen. Und ich möchte mit den USA, sage ich ganz offen, ein gutes Verhältnis haben. Und ich würde mich mit Donald Trump hinsetzen und wir würden mit Sicherheit sogar unterhaltsam Wege finden, wie es für Deutschland und für Europa alles gangbar ist. Aber das Erste, was wir dafür sein lassen sollten, das gilt auch für Herrn Merz, der sich da auch sehr mit erfreut hat, sind die persönlichen Angriffe auf die Person Donald Trump. Erstens, ja. Für einen Diplomaten gehört es sich nicht. Zweitens, das sagt Otto von Bismarck, gehört es sich nicht für einen Diplomaten und der Hellmeyer drittens sagte genau dasselbe.
Ja, wollen wir hoffen, dass er ein bisschen dazulernt und alle anderen eben dazulernt, dass man sich eben breiter aufstellt. Das könnte ja durchaus auch eine Chance sein. Wenn wir mal ein bisschen im Hier und Jetzt und eher in der kurzen Sicht bleiben. Welche Gefahren siehst du denn jetzt im Moment durch diese Streitereien, die wir haben, auf der wirtschaftlichen Seite, auf der konjunkturellen Seite, wenn wir mal in den USA anfangen und uns dann den Rest anschauen?
Also was wir sehen, ist erstmal, wenn wir über Indikatoren sprechen, die Indikatoren brechen weg. Das Verbrauchervertrauen in den USA hat jetzt mit 50,8 Punkten das zweitniedrigste Niveau seit 1978 markiert. Also das sind Hausnummern, da wird einem schon ein wenig schwummrig. Das heißt, wir merken auch in den USA, Trump kann das Spiel nicht ultimativ führen. Vielleicht dann bricht ihm diese Wirtschaft weg. Dann sehen wir in den USA als nächstes, die Hedgefonds haben richtig gelitten. Das waren aber die Unterstützer von Trump. Also sie haben auch keine Lust, latent Geld zu verlieren. Kurzfristig ist eine andere Sache. Also er braucht auch seine Armeen in der Innenpolitik hinter sich. Was heißt das jetzt für die weitere weltwirtschaftliche Entwicklung? Wir bekommen jetzt im April die IWF-Prognosen, den World Economic Outlook. Und wir werden sehen, dass gegenüber der Januar-Prognose die globalen Wachstumsprognosen zurückgenommen werden. Die USA wurden zuletzt im Januar um 0,5% hochgesetzt auf 2,7. Das geht eher wieder auf 2,2. Die Weltwirtschaft von 3,3 auf 3,1, 3,0. Das ist meine Prognose. Europa wird auch einen Rücksetzer bekommen um 0,3 bis 0,5. Deutschland auch nochmal. Dann reden wir hier über das dritte Jahr mit Kontraktion der volkswirtschaftlichen Leistung. Chapeau, dafür muss man sich viel Mühe geben in Berlin. Hat man auch. Das sind erstmal die Größenordnungen. Die Weltwirtschaft läuft weiter. Wir müssen 8 Milliarden Menschen befriedigen bei Gütern und Dienstleistungen. Das heißt insgesamt, ja, wir haben jetzt für 3 Monate, 4 Monate Rücksetzer. Und in dem Moment, wo wir ein neues Zollregime haben, was dann eine Belastbarkeit hat, sehe ich im Grunde genommen Aufholeffekte wieder im weiteren Verlauf des Jahres. Man wird sich darauf einstellen. Am Anfang eher tentativ, langsam zart. Weil man muss es mal sehen, hält das jetzt wirklich oder kommt jetzt die nächste Welle von irgendwelchen Disruptionen? Aber in dem Moment, wo dieses Verständnis dafür da ist, dass es ein Rahmen ist, der belastbar ist, dann werden wir neue Wege gehen und die Wirtschaft wird reagieren. Und nochmal, die USA können viele Importe erstmal nicht ersetzen. Deswegen, das Zollregime wird überschaubarer sein am Anfang, am Ende, als es jetzt am Anfang ist. Das ist wie mit der Suppe, die wird heiß gekocht, aber nicht heiß gegessen. Warm.
Genau, also tendenziell eher stagflationäre Zeiten, bis sich das alles beruhigt, als rezessive.
Also Rezession sehe ich gar nicht. Also ich sehe, nochmal, wenn wir uns anschauen, was die USA gleichzeitig machen, wir können das ja nicht nur eindimensional durch das Zollprisma anschauen. Wir müssen sehen, die fahren die Steuern runter. Sie fahren die Bürokratie runter, das ist wirtschaftsfreundliche Politik. Die angekündigten Investitionsprogramme der Pharmazeutikindustrie sind 50 Milliarden. Wenn wir die KI-Investitionen dazu nehmen, da reden wir von 400 Milliarden. Natürlich jetzt nicht alles ad hoc auf einmal. Aber wir sehen, der Investitionsflow ist da. Die Welt dreht sich weiter. Also nochmal, ich wünsche mir sowas in Europa. Aber wir bieten halt nicht die Rahmendaten, weil wir hier durch ein sozialistisch verklittertes, esoterisches Prisma schauen, wie die Welt funktioniert. Und sie funktioniert aber nicht so. Das sehen wir jeden Tag. Und wie hoch ist die Lernkurve? Ich gebe dir drei Möglichkeiten. Flach, extrem flach oder äußerst flach?
Also das ist ich nehme äußerst flach.
Ja, und du hast gewonnen.
Ja, Glück gehabt. Bevor wir gleich auf Deutschland kommen, was würdest du sagen, was heißt das alles für die Märkte die nächsten 3, 4, 5, 6 Monate, bis also das alles einpendelt?
Lass uns mal mit dem Rentenmarkt anfangen. Da haben wir so richtige Verwerfungen gehabt in den USA, bei uns überschaubarer. Wir haben eine Bandbreite in den letzten 12 Monaten bei der 10-jährigen Staatsanleihe eine Rendite von 4,80 oben und 3,80 unten. Und wir sind aktuell zum Zeitpunkt, wo wir miteinander sprechen, bei 4,40, also leicht über der Mitte. Aber wir waren vor 3 Wochen unten bei 3,80 und das sah richtig gut aus für die USA, auch für die Staatsfinanzierung. Das ist natürlich auch wichtig für Investitionstätigkeit und sind hochgeschossen auf über 4,50. Und das hängt mit dem Zollkonflikt zusammen. Das heißt, es ist auch ein Misstrauensvotum der Märkte gegenüber dem Dollar. Vielleicht spielt die China mit seinen Staatsanleihen auch eine Rolle, dass sie etwas mehr auf den Markt gedrückt haben, als es verträglich war. Aber das zeigt doch mal, ja, auch hier werden die USA kein Existenzrisiko gehen. Trump will gewinnen. Ich sehe eine gewisse Beruhigung, aber jetzt nicht notwendigerweise kurzfristig die 3,80 wieder, aber 4,50, 4,70 ist oben, 4,20, 4,10, 4,30 ist unten als Rendite und da werden wir uns weiter bewegen. Das ist der erste. Zweitens Aktien. Am Aktienmarkt gab es überhaupt keine euphorische Positionierung. In den USA schon lange nicht. Da hatten wir die Höchstkurse, wenn ich das recht entsinne, im vierten Quartal. Und seitdem Gewinnmitnahmen und drizzling out. Europa hatte eine Outperformance. Aber auch Europa war nicht euphorisch positioniert. Das heißt, es gab viele, viele Absicherungen. Die großen Player waren nicht zu 100% investiert, sondern hatten Absicherungen auf ihren Portfolien. Wird normalerweise über Future-Märkte, Optionen und ähnliche Dinge gemacht. Jetzt hatten wir im Zuge der Zollpolitik und der eskalierten Zollpolitik, Goldman Sachs, ich möchte hier einmal Goldman Sachs hier auch bringen, eine der stärksten Verkaufswellen in der Geschichte. Das heißt, der Markt ist nicht wirklich long positioniert, er hat große Leerverkaufspositionen und dann fehlt einfach Munition für weitere Abwärtsbewegungen. Das ist das, was wir im Moment sehen. Und auch jetzt ist der Markt nicht angemessen positioniert in meinen Augen. Wir sind in einer Art Bodenbildung, Stabilisierung am Aktienmarkt mit dem Thema Chance aufgrund der Positionierungsgrade, die gegeben sind. Und jede positive Meldung, das haben wir in der letzten Woche gesehen, mit dem größten Anstieg jemals, der gemessen worden ist an Aktienmärkten. Jede positive Meldung wird vor dem Hintergrund des Positionierungsgrades des Marktes überproportional positiver bewertet werden als Negativmeldung. Weil dafür sind die Positionierungen ja noch gegeben, mit Leerverkaufspositionen oder unterproportionaler Positionierung der großen Kapitalsammelstellen. Also von daher ein zart positiver Ausblick, aber nicht euphorisch. Ich sage nicht, wir machen jetzt ruckzuck wieder die 23.400 im DAX oder sind wir auf Höchstkursen bei S&P, Nasdaq oder Dow Jones. Nein, das nicht. Aber für mich Bodenbildung und der Begriff Chance in Schwäche akkumulierend steht hier im Vordergrund für die Aktienmärkte. Reden wir über den Dollar. Dollar, boah, Euro, stellare Bewegung von 1,02 über die letzten Monate auf über 1,14. Wow.
Ja.
Gucken wir uns mal die Zinsdifferenz an. In den USA Leitzins bei 4,375, Preisinflation 2,4, ist ein Realzins positiv von 1,95 in etwa. Schauen wir die Eurozone an. Diese Woche kriegen wir eine Zinssenkung, bekommen wir 2,25. Der Markt erwartet das, ich auch. Dann der Anlagezins 2,25, Preisinflation 2,2, heißt Realzins von plus 0,05. Was ist besser, plus 1,95 oder plus 0,05? Plus 1,95, spricht für einen Dollar. Dann schauen wir uns die Konjunkturentwicklung an. USA besser als Europa, spricht nicht für Europa. Dann schauen wir uns an Reform. USA reformiert sich, wir machen nichts. Also auch da sage ich, tut mir leid, sind die USA attraktiver. Die USA haben Schlüsselindustrien, die für die Welt wichtig sind, wo sie Leverage haben. Hat Europa das? Nein, haben wir nicht. Also ist das für mich eine endliche Veranstaltung hier. Und ja, das kann mal über 1,15 rausschießen, aber ich sehe hier keinen nachhaltigen Trend, sondern auch aufgrund meiner Einschätzung der Zollkrise, der Zollproblematik, des Zollkonflikts, eine temporäre Neupositionierung, denn es gab auch im Euro viele Short-Positionen, die mussten auch zurückgenommen werden, auch mit Ukraine, vielleicht Hoffnung, weniger geopolitisches Risiko. Also das ist, sind Anpassungspreismechanismen, die laufen, aber für mich sind sie nicht trendfähig, um sie jetzt auf 6, 12, 18 Monate vorzuschreiben.
Genau, und das gilt auch für die offensichtlich für die Outperformance von Europa gegenüber den USA, was die Aktien angeht.
Ähnlich jetzt wirklich. Ja, mit dem Zollkonflikt jetzt ist das Gap zwischen Europa und den USA ja deutlich eingedampft.
Ja.
Europa ist immer noch unterrepräsentiert in den internationalen Portfolien. Das heißt, bei einer Befriedung kann das durchaus noch mal ein Stück weit losgehen. Aber es ist auch ein temporäres Phänomen. Also Europa ist jetzt nicht so viel attraktiver, unsere Unternehmen, insbesondere, weil, wenn wir uns die Zukunft anschauen, wo denn tatsächlich Erfolge stattfinden, makroökonomisch, dann wird das in Asien sein, das wird in den USA sein. So wie wir in Europa im Moment agieren, sehe ich es hier nicht. Aber unsere Unternehmen sind natürlich Global Player. Die nehmen an der Weltwirtschaft teil, nicht an der europäischen oder nur deutschen, verlagern immer mehr Produktion hier raus. Das heißt, man muss diese Unternehmen schon auch durch das globale Prisma anschauen, weniger durch das deutsche oder europäische.
Mhm. Quasi eine erste Klasse noch, bevor wir uns um unser Land kümmern, ist natürlich, wir haben im Vorfeld schon drüber gesprochen, ist natürlich Gold.
Ja.
Nach der großen Ausperformance gibt es jetzt mal einen kleinen Dip, aber in Anbetracht der Unsicherheiten würdest du sagen, ist nach wie vor das die erste Klasse der Stunde?
Also sie ist es noch. Wir sind immer noch im Dunstkreis der historischen Höchstmarken. $3,250 waren das bisher. Und das kann auch noch ein Stückchen weitergehen erstmal. Aber ich sehe dann schon, dass insbesondere, wenn dieses 90-Tage-Thema kommt und wir eine Entspannung im Zollkonflikt bekommen, dass die Momentum-Player rausgehen und dann haben wir auch mal temporäre Rückschlagsrisiken. 10% bis zu 20%, sage ich sogar, als Maximum. Weil wenn es zu den Ausverkäufen kommt, dann ist es meistens ein Stück weit aggressiv. Aber es ist keine Trendwende. Das ist mir wichtig. Warum ist es keine Trendwende? Die Welt wird multilateraler. Der globale Süden wird keine zum Dollar vergleichbare Währung aufstellen können. Man braucht Behelfsmittel dafür. Und Gold ist ein Behelfsmittel. Die Zentralbanken des globalen Südens bauen weiter Zentralbank-Goldreserven auf und damit ihren Währungen, auch wenn sie nicht frei konvertierbar sind, eine Glaubwürdigkeit zu verleihen. Das sind Tendenzen, die werden weiterlaufen. Das heißt, beide Dip-Strategien, solche Korrekturen, ja. Würde ich deswegen mein physisches Gold hier verkaufen? Nein. Ich bin seit 2001 Gold long. Seit $250 damals gesagt, das westliche System hat Krebs und das hat es heute auch noch. Wenn man so lange Krebs hat, dann wird der Krebs ja auch nicht unbedingt besser. Weil Amerika schneidet jetzt gerade, macht Aristoteles Strukturreform, das ist etwas, Europa macht es nicht. Aber insgesamt bleibt der Investment Case gegeben, aber das Risiko jetzt, wir haben eine Bewegung, wenn man sich das mal anschauen, die letzten 18 Monate von $1,700 auf $3,250, das muss dann auch mal korrigieren. Ja, und dann sieht das schlimm aus, wenn es mal $500, $600 runtergeht. Aber das ist etwas ganz, ganz Normales in einem langfristigen Trend. Das heißt, die nervös sind, an Gewinnmitnahmen steigert man nicht, aber ich bleibe mittellangfristig bullisch für Edelmetalle.
Und ich meine, du hast die Momentums angesprochen. Ich finde, was man auch natürlich sehr stark merkt, wie immer so ein Zeichen, wenn alle sehr massiv anfangen, die Kursziele nach oben zu heben, wie das so die letzten ein, zwei Wochen passiert ist und sich jeder überschlägt mit noch einer steileren Prognose, dann ist immer der Moment, wo wir schon so langsam in der berühmten Hausmädchen- oder Bildzeitungshaus angekommen sind.
Genau das. Und das war, glaube ich, jetzt übers Wochenende war es JP Morgan und Goldman Sachs, wenn ich mich nicht irre.
Genau,
ich glaube, die $4,500 rausgeblasen haben. Ja, ich schließe das nicht aus. Weil ich doch mal Politik kann dümmer sein, als die Polizei erlaubt und Helmer das auch prognostizieren kann. Also von daher, möglich ist alles, aber vor dem Hintergrund der relativen Performance und der Mechanismen an Märkten, muss man sagen, ist der Markt auf der Long-Seite aller Vorsicht nach im Edelmetall recht saturiert, recht gesättigt.
So, mein Lieber, jetzt müssen wir natürlich ein bisschen über Deutschland reden. Es hätte so ein schöner Mittag werden können, ne? Jetzt haben wir ja endlich einen quasi Koalitionsvertrag, vorbehaltlich, dass die SPD noch jeden fragt, den sie kennt. Kommt viel Freude auf oder hast schon den Schnaps wieder ausgepackt?
Also das Gute ist, wenn ich Stress habe, trinke ich nicht, dann rauche ich nur. Nein, aber ich möchte...
Also Kette.
Genau, ich sage es mal so. Du kennst das Musical My Fair Lady?
Ja.
Mit Eliza Doolittle, das Theaterstück hieß Pygmalion. Er ist grün zu grün, wenn Spaniens Blüten blühen. Dieser Koalitionsvertrag plus Verankerung Klimaziel im Grundgesetz plus die Kreditermächtigungen, die hier gesetzt worden sind, sind grün und roter, als die Ampelkoalition jemals hätte Politik machen können. Und das erschüttert mich. Wir haben aktuell gerade Nachrichten aus Griechenland bekommen. Griechenland zahlt vorzeitig die Milliardenkredite zurück und ist erfolgreich. Wir haben in der Defizitkrise, und das war eine Strukturkrise nicht nur im Haushalt, sondern auch im ökonomischen Sektor, dem europäischen Süden als Deutschland, als Doktor Deutschland, die stringentesten Reformen in der Nachkriegszeit aufgezwungen. Und wir waren damals Nummer 1 in der EU und Eurozone und Griechenland war auf dem letzten Platz. Heute ist Griechenland dank dieser Medizin unter den Top 3 in Europa und Deutschland hat den letzten Platz.
Was haben wir daraus gelernt?
Und der Doktor ist nicht bereit, die Medizin zu nehmen. Ich habe Strukturreformen im Helmer-Report immer wieder angefordert. So ein Tableau mit 8 Feldern, oben 2 fette Themen, die Energie, weil daran hängt alles. Ohne Energie gibt es keine Wirtschaft, ohne Wirtschaft gibt es keinen Wohlstand, ohne Wohlstand gibt es keine Stabilität im politischen System. Das sind eher eine Gesetze, da kann man diskutieren, grün, rot, wo, esoterisch, wie man will oder nachts um den Bumsberg oder sonst was rumfliegen auf dem esoterischen Staubsauger. Das funktioniert nicht. Sondern diejenigen gesetzt, die ziehen. Und wir sind nicht bereit, mit diesem Koalitionsvertrag auch nur ansatzweise in die Richtung zu gehen. Jetzt wolltest du mir aber sagen, aber Volker, die Abschreibungsmöglichkeiten, 30%, degressive Abschreibungen, 25, 26, das ist der Hammer. Ja, das ist der Hammer. Aber ich investiere doch nur, wenn mir die Rahmendaten auch mittellangfristig Erfolg versprechen. Wenn die Rahmendaten aber nur bei degressiven Abschreibungen sind, ich aber gar kein Geld verdienen kann, wie interessant sind dann für mich die degressiven Abschreibungen? Damit verbrenne ich Kapital. Diejenigen Unternehmen, das wird schon einen gewissen Nutzen bringen, sage ich ganz deutlich, die Unternehmen, die binnenwirtschaftlich in Deutschland unterwegs sind, deren Geschäftsmodell funktioniert, das gibt es durchaus und auch nicht wenig, die werden dieses Angebot annehmen. Im großen Spiel, das für unser Geschäftsmodell wesentlich ist, kommen wir mit den Maßnahmen, die hier verfügt werden, Energie, alles gut, Stromkosten, Netzentgelte, alles das, wunderbar, aber wir sind damit immer noch nicht konkurrenzfähig auf internationaler Ebene. Das ist Thema verfehlt. Ich weiß nicht mehr, was gab es dann in der Schule?
Ich glaube, so eine 6.
Ja, 6 Sätzen. Sorry, ja, ansatzweise die Richtung stimmt, aber die Amplitude ist vollkommen unangemessen. Da brauchen wir ganz andere Würfe, große Würfe. Das heißt, es gibt viele Ansätze, die gehen in die richtige Richtung, aber sie sind in der Amplitude viel zu zaghaft. Und Zaghaftigkeit wird in einer solchen Situation, auch in einer Vertrauenskrise, nicht von Seiten der Wirtschaft belohnt. Insbesondere dann, wenn die USA große Schritte gehen bei der Konkurrenzfähigkeit und wir zarte machen. Das heißt, wir fallen weiter zurück. Ich habe das eingangs anhand der BIP-Daten dargestellt. Weltwirtschaft, Westen, Deutschland. Und ich habe eben gesagt, ich bin für die Weltwirtschaft positiv. Es wird gewisse positive Effekte daraus geben. Sie werden nicht ausreichend sein, die Situation hier so zu stabilisieren, dass sich nachhaltige Zukunftsfähigkeit für Ökonomie ergibt. Und wir spielen weiter mit dem Rückgrat unserer Wirtschaft. Die ist nämlich energieintensiv. Wir haben die energieintensivste Wirtschaft in der westlichen Welt. Und wir brauchen dafür nachhaltige Versorgungssicherheit, die es nicht gewährleistet. Und wir brauchen dafür konkurrenzfähige Preise, mindestens im Durchschnittsniveau der Welt. Und davon sind wir meilenweit entfernt, also meilenweit. Und da helfen diese Maßnahmen nicht im großen Spiel. Im Kleinen helfen sie ein Stück, im Großen nicht, nein.
Ist das gerade energieseitig, was Metz da vollzogen hat, so ein Tropfen auf einen heißen Stein?
Ja. Oder sagen wir ein Glas Wasser, aber es geht um Hektoliter. Und dann sind wir wieder beim Tropfen auf dem heißen Stein. Das ist schon was. Man darf das nicht kleinreden. Das ist strukturell richtig. Aber wir müssen eins sehen, wir brauchen eben einen ganz anderen Energiemantel. In den USA wird der Energiemantel jetzt ganz anders aufgebaut. Also riesig. Und das machen wir. Wir halten daran fest eigentlich, dass wir den Energieverbrauch in Europa senken wollen. Wer in der Zukunftsindustrie KI dabei sein will, wir wissen, die ist enorm energieintensiv, der braucht einen weiten Mantel für diese Investitionen. Und was machen wir? Nichts, das in diese Richtung zeigt. Wir haben so viele entscheidende Entwicklungen in der Weltökonomie verpasst, weil wir moralisch unterwegs waren. Biotechnologie, nein, bloß nicht. Und Atom, nein, bloß nicht. Wir haben heute ganz andere Reaktoren, die ganz andere Risikoklasse haben, geringere als früher. Und wir können nein, grundsätzlich nicht. Wir sind ideologisch unterwegs. Das ist nämlich Ideologie, nicht Pragmatismus. Und wir verpassen ein Thema nach dem anderen und damit verbauen wir uns die Zukunft. Und dieses Risiko besteht weiter. Wir haben noch einen Ass im Ärmel. Wir haben nur ein Geschäftsmodell. Das ist der industrielle Sektor, Verarbeitung von Rohstoffen, Halbfertigwaren, hochenergetisch zu Topwaren in der Welt. Wir sind auch das Positive. Ich will ja auch was Positives mal rausbringen. Bei der Anwendung von KI haben wir den zweiten Platz in der Welt. Das ist aber eben die Innovationskraft unseres Mittelstandes, die das wollen, die gewinnen wollen, die nicht verlieren wollen. Aber die Flankierung durch die Politik findet nicht statt. Und ich bitte DHK, BDI, BDR, BGA, wie sie alle heißen, die ganzen Verbände, ja, sie dürfen mich einladen. Ja, ich weiß, ich stehe auf schwarzen Listen in Berlin, weil man Dinge nicht hören will, aber die Zeit ist vorbei. Es geht hier nicht um schwarze Listen, es geht um die Zukunftsfähigkeit dieses Landes. Und da sollte man auf die hören, die es können, und nicht auf die hören, die sich latent irren. Das wäre sehr hilfreich.
Ich stelle trotzdem die rhetorische Frage, was fehlt dir alles in diesem Koalitionsvertrag? wenn wir jetzt mal den großen Wurf bei der Energie haben wir abgehakt.
So, dann machen wir das
ziemlich alles.
Es geht um einen Softspot.
Ja.
Wenn ich in dieser Position wäre von Herrn Merz, dann wäre es das Erste, dass ich mich im Namen aller Vorgängerregierungen entschuldige, nein, um Entschuldigung bitte, dass man eine wirtschaftsunfreundliche Politik gemacht hat. Das wäre das Erste. Dann würde ich mich an die Gesellschaft wenden und sagen, meine Damen und Herren, die Narrative, die wir Ihnen geboten haben, dass man mit wenig Leistung viel erreichen kann, müssen ein Ende haben. Wir brauchen eine Bildungsoffensive, wir brauchen eine Leistungsoffensive, wir brauchen die 5-Tage-Woche, wir brauchen die 40-Stunden-Woche. Ansonsten wird das verkonsumiert, nicht investiert, verkonsumiert, was die frühere Leistungsgeneration genau mit diesen Methoden erwirtschaftet hat. Nämlich davon leben wir derzeit. Nicht mehr, wir leben von der Substanz. Sich gerade machen, ehrlich machen. So. Und dann geht's weiter, Thema Bildungspolitik. Wir sind im Bereich Bildung in Deutschland auf dem letzten Platz innerhalb der Europäischen Union. Bildung ist ein Thema der Zukunftsfähigkeit. Wir brauchen enorme Anstrengungen, das zu ändern. Dafür müssen wir auch mit den Ländern sprechen, weil wir brauchen bestimmte Standards, die durchgehend für die Bundesrepublik Deutschland gelten. Das wäre ein Thema. Das zweite Thema ist IT-Investitionen. Ich bleibe dabei. Ich schreibe darüber seit Eric Snowden. IT Airbus, eine eigenständige Hard- und Software, unabhängig von den USA und China. Kostet Schweine viel Geld, weiß ich. Ist aber investiv. Ich erinnere nur an Airbus. Ohne Franz Josef Strauß würde es Airbus nicht geben.
Ja.
Und es war eine massive Investition damals, aber hätten wir FJS und Airbus nicht, müssten wir mit Boeings fliegen, wo die Räder und die Türen und Fenster rausfliegen. Also gut so, dass wir es gemacht haben und damit haben wir sind wir heute stärker als Boeing. Also das ist eine Erfolgsstory, das ist eigentlich die Wirtschaftserfolgsstory der europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, Europäischer Union etc. pp. Über die Jahrzehnte. Und das sollten wir auch mit IT machen, das können wir. Dann würde ich die Wissenschaftsstandorte ausbauen. Das heißt, die besten Professoren der Welt arbeiten hier mit Clusterbildung in Europa, ist ein europäischer Ansatz. Das heißt, für das Feld Onkologie in Heidelberg gehören wir weltweit mit dazu führen. Dann flanscht man da an die Institute Leibniz und Fraunhofer und wie sie nicht heißen. Und da wird die neueste Generation zukunftsfähiger Unternehmen aufgebaut. Also so vielfältig, natürlich auch Infrastruktur, klassische Infrastruktur, dort vorne sein. Ich habe letztens Vortrag, ich muss das bringen, weil ein bisschen unterhaltsam würde ich ja auch sein, Peter. Habe ich ja, gesagt, klar. Ich habe früher Interrail gemacht. Und ich war dieses Jahr wieder nach Skiathos in den nördlichen Sparaden, Griechenland. Da war ich vor 45 Jahren auf einer Interrail-Tour. Und damals war es so, wenn man in Deutschland Bahn fuhr, dann war sie auf die Minute pünktlich. Und wenn man in Europa, in Südeuropa unterwegs war, kam irgendwann mal ein Zug. Heute, wenn man in Südeuropa unterwegs ist, kommt der Zug pünktlich auf die Minute. Und wenn man in Deutschland ist, kommt irgendwann mal ein Zug. Das muss ein Ende haben. Das ist eine Ineffizienz innerhalb des Systems, die nicht tolerierbar ist. Damit schießen wir uns in Richtung Entwicklungsland, wenn wir so weitermachen. Also, das sind grob angerissen die Themen, die wir beordnen müssen.
Mhm. Jetzt hat ja eigentlich unser künftiger Kanzler relativ viel vollmundig angekündigt gehabt, zumindest mal im Wahlkampf. Was natürlich das Thema, wir haben erkannt, dass wir die Wirtschaft in Schwung bringen müssen und richtig große Strukturreformen anpacken müssen und wollen. Und noch so ein paar andere Wahlversprechen eingegangen. Hat er da was von erfüllt?
Ich würde sagen, die Richterskala nach oben ist extrem offen. Anders ausgedrückt. Stellen Sie sich einfach vor, lieber Zuschauer, liebe Zuschauerin, Sie haben einen Freund, Sie machen mit ihm einen Deal und der verspricht Ihnen was. Und dann zahlen Sie ein, bei der Wahl tun wir es mit unserer Stimme, und anschließend kriegen Sie etwas ganz anderes dabei raus. Würde dieser Freund noch zu Ihrem Freundeskreis zählen? Und jetzt setze ich es einfach auf die Politik um. Ich bin extrem enttäuscht. Muss ich ehrlich sagen, ich habe wirklich gehofft, dass die Politik den Souverän, die Bürger und den Kapitalstock, die Unternehmen, die alle Einkommen generieren für Staat und private Haushalte direkt oder indirekt, ernst nehmen. Und das tun sie mit dieser Politik nicht. Dieser Koalitionsvertrag erfüllt diese Bedingungen nicht. Er erfüllt die Versprechungen der Partei, die gewonnen hat, nicht. und wir verspielen damit die Zukunft. Ich habe in diversen anderen Formaten gesagt, Deutschland hatte noch einen Schuss frei. Wir haben eine Staatsverschuldung offiziell laut Bundesbank im Moment von 62,5% der Wirtschaftsleistung im Dunstkreis des Maastricht-Kriteriums. Das ist aber kreativ. Wenn wir die Sondervermögen, die auch nur Sonderschulden sind, dazu rechnen, liegen wir bei 80%. Das ist im Vergleich zu anderen westlichen Ländern, großen westlichen Ländern, immer noch überschaubar. Und von daher haben wir einen Schuss frei, der uns dann in Richtung 100% Staatsverschuldung brächte. Und dieser Schuss, der muss geprägt sein von Strukturreformen à la Griechenland. Und was wir erleben ist, dass das nicht der Fall ist. Und vor dem Hintergrund der Demografie, die wir haben, der Attraktivität hier einzuwandern, nochmal innere Sicherheit, Ausländerfreundlichkeit, die mit den Migrationsthemen, so wie wir sie beordnet haben, einhergeht, das sind korrespondierende Röhren, Hochsteuersystem, Hochbürokratie. Welcher Leistungsträger aus einem Drittland möchte denn hierher kommen, wenn es die Angebote gibt, Australien, Kanada, USA oder Abu Dhabi läuft es und Dubai oder sonst wie. Wer soll denn hierher kommen? Hier wird immer getan, als würden wir noch so dastehen wie 1980, 90. Das tun wir nicht. Die Attraktivitätsskala hat sich woanders positiv verändert und bei uns negativ verändert. Sowas nennt man Spagat. Und deswegen habe ich das Gefühl, manchmal, wenn ich mich mit den Medien hier auseinandersetze, dass dort eine fiktive Welt beschrieben wird, die mit der Realität nichts zu tun hat. Wer die Realität verweigert, ist Verlierer per Definition. Und ich wünsche diesem Land doch was anderes. Deswegen mache ich meinen Job noch und bin noch nicht in Rente, weil zu wenig meiner Kollegen machen es. Wenn ich Herrn Fratscher zuhöre, Herr Fratscher, ich möchte nicht persönlich werden, Sie schauen dieses Video vielleicht. Aber tut mir leid, es gibt in der Trefferstatistik und in der Prognostik und auch in der Konsequenz der Anwendung der physikalischen Gesetze der Ökonomie Unterschiede zwischen uns.
Nicht nur zwischen euch beiden, vermutlich.
Ja.
Glaubst du, dass er... Hast du noch Hoffnung, dass er die Zeichen der Zeit erkennt im Laufe
Natürlich
seiner
Natürlich habe ich die. Also
Regentschaft?
Möglich, wir können täglich etwas ändern. Das kann man, indem man vielleicht, wie Herr Spahn jetzt, über Brandmauern mal nachdenkt. Das kann man auch, indem man mal sagt, Mensch, also wenn der Helmer sagt, Diplomatie mit Trump wäre ja nicht schlecht, dann könnte man ja auch mal Diplomatie mit anderen Ländern versuchen, wo man im Moment im Clinch ist und wo Milliarden von Zahlungen für irgendetwas im Raum stehen, wo man vielleicht Abrüstungsverträge besprechen kann, um diese Volumina runterzufahren, denn Militärausgaben sind konsumtiv, dann kann ich die Reste verwerten für wirklich investive, notwendige Dinge, um Zukunft zu generieren. Das sind ja alles Möglichkeiten, die im Raum stehen, die können täglich gezogen werden. Die Vorfestlegung, die wir uns in Deutschland aus moralischer Sicht gegeben haben, haben nichts mit interessenorientierter Politik zu tun. Die haben etwas mit Symbolpolitik zu tun mittlerweile, für die der Bürger und die Unternehmen zahlen. Nochmals Beispiel. Russische Energie haben wir hier in unseren Netzen. Wir bekommen sie über Antwerpen, Rotterdam, Spanien, über LNG. Wir bekommen sie über Öl aus Indien. Und weil es ohne die nicht geht. Und alle Länder nutzen das auch. Auch wenn sie sanktionieren, auch Japan. Japan hat jetzt Industrieproduktion 4,3% plus im Jahresvergleich. Wir haben die deutsche Zahl bekommen in der letzten Woche -4%, Delta 8,5%. Was macht Japan? Japan hat Atomenergie und baut Atomenergie aus. Japan importiert russische fossile Brennstoffträger über Sachalin zu Discountpreisen. Ja, dann funktioniert's. Und wir sagen, nein, wir sind Moralweltmeister und wir bestrafen unsere Bürger und sehen, dass es überhaupt keine Traktion hat, so wie es geplant war in der russischen Wirtschaft. Tut mir leid. Das ist nicht interessenorientierte Politik und das wird den Interessen der Bürger und der Unternehmen ja nicht gerecht.
Und doch hatte man natürlich die Hoffnung, dass Merz raus aus dieser Ideologie-Ecke kommt und am Ende des Tages ist die Handschrift des Koalitionsvertrages doch eher in Rot gefärbt.
Eindeutig ja. Also es ist bei der Anzahl der Ministerposten und bei der Programmatik ist es, wie ich eingangs sagte, grün, grün, rot, rot, grün, rot. Aber ich kann die Handschrift der CDU nur an Ansätzen erkennen Und wie ich vorhin dargestellt habe, wie bei Energiepreisen etc., wir sind die Ansätze von der Aptitude zu gering, um ein Gamechanger zu werden.
Mhm. Sind die neuen Schulden, die wir da aufgenommen haben, in dieser Gesamtkonstellation dann doch ein Fehler? Eigentlich an sich wären sie ja richtig.
Ich hab immer gesagt, ich habe mit der Schuldenbremse ein Problem, wenn es um investive Ausgaben geht. Militärausgaben sind konsumtive, die sind jetzt im Grundgesetz verankert und unlimitiert im Zweifelsfall. Oder kann ich nur sagen? Ja, die Notwendigkeit besteht, Verteidigungsfähigkeit herzustellen. Richtig. Ja, und seit 30 Jahren, ich war selber bei der Bundeswehr Anfang der 80er Jahre, schon da war es ineffizient. Und das sind Dauerversagen in diesem Sektor. Und es gibt auch zu viel Vorteilnahme im gesamten Vergabeverfahren. Meine ich ernst. Ich nenne es ja freundlich Vorteilnahme.
Ja.
Und das hat zu enden, dass wir effiziente Mittelverwendung haben. Aber nochmal, mir wäre es lieber, die Verteidigungsfähigkeit mit den Mitteln meinetwegen herzustellen. Das ist wichtig, ja. Aber gleichzeitig die Kunst der Diplomatie anwenden, um die Amplitude dessen, was da im Raum steht, in den Griff zu bekommen, zu limitieren. Denn die Gesprächsbereitschaft ist gegeben. Das sehen wir zwischen Trump und Putin. Punkt. Also, das kann ich nicht erkennen. Also das macht mich enorm traurig. Ich möchte Frieden auf der Welt. Friede ernährt und Friede verzehrt. Und man muss auch mal konstatieren, nach 3 Jahren Konflikt in der Ukraine, dass alle Vorstellungen, die wir in Europa hatten diesbezüglich, voll nach hinten losgegangen sind. Und wollen wir jetzt noch Hunderttausende von Menschen und jungen Menschen aus der Ukraine und auch aus Russland opfern auf dem Altar unserer Eitelkeit und unserer geopolitischen Interessen, die schon längst im Staub zerfallen sind, weil die USA das Theater verlassen haben? Diese Fragen müssen wir immer stellen. Und dann zu rationalen Antworten kommen. Und wenn wir das tun, dann können wir meines Erachtens besser auch aus der Situation rauskommen. Ich versuche die ganze Zeit Optimismus zu generieren im Sinne von strukturell sinnvollen Politikansätzen, die uns nach vorne bringen. Und das werde ich auch weiter tun. Aber wie gesagt, bisher der Koalitionsvertrag nicht. Deine Frage war, siehst du die Chance? Ja, ich sehe die Chance. Gerhard Schröder habe ich auch unterschätzt. Hätte man mir gesagt beim Beginn seiner Amtsperiode, dass er die größten Reformen der Bundesrepublik Deutschland seit 1949 macht, hätte ich mir das nicht vorstellen können.
Ich auch nicht damals, das stimmt.
Insofern, die Situation mag uns nach Räder hinein zwingen. Je länger wir warten, desto teurer wird es für die Menschen und die Unternehmen und für die politische Stabilität.
Und deine Hoffnung und dein Optimismus, den nehmen wir als Schlusswort und tragen ihn in die Welt hinaus. Auch morgen geht verdammt nochmal wieder die Sonne auf.
Genau.
Holger, mein Lieber, vielen Dank.
Es war mir eine Freude und Ehre und ich lade Sie alle ein zum Helmer-Report, der ist kostenlos. Kommt jeden Tag, sofern ich nicht Urlaub habe, krank bin oder auf Reisen. In dem Sinne, bis bald.
So ist es. Link packen wir unten rein, damit ihr den auch gleich findet. Ich habe ihn selbstverständlich auch schon ziemlich lange abonniert. Ansonsten sage ich, hoffentlich hat es euch gut gefallen und wünsche euch einen schönen Tag. Lasst euch nicht unterkriegen, nicht entmotivieren. Und wie gesagt, auch morgen geht's wieder die Sonne auf. Wir sehen uns alsbald wieder. Bis dann.